Guten Morgen. Es ist noch Morgen, ja. Ja, wir sind zusammen hier, um Ostern zu feiern. Das Sterben und Auferstehen Jesu. Und es heißt zwar Ostern, ja, da sind manche ja unglücklich über die Begriffsgebung. Und in vielen anderen Sprachen, da leitet sich sie ab von Passa, Pessach, vom Passafest. Aber wir brauchen da nicht über die Namensgebung stolpern. Denn ich habe heute schon von euch viele Komplimente für meinen Anzug bekommen. Das ist schön, dass euch das erfreut. Aber ich habe meinen Anzug heute an, um meinen Herrn Jesus Christus zu ehren. Ja? Denn darum geht's. Wir feiern das Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. In der Bibel wird uns von vielen Festen berichtet. Und eine so eine Feier wollen wir mal ein bisschen genauer anschauen. Und zwar eine Hochzeit. Die Hochzeit zu Kana. Und da lesen wir im Johannesevangelium in Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort, aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Die Hochzeit zu Kana ist für viele von uns keine unbekannte Geschichte. Aber sicherlich stellt er jetzt die Frage: Was hat es mit dem Sterben und Auferstehen zu tun, das wir heute feiern? Und die Antwort darauf, die ist einfach: Alles. Alles hat damit zu tun. Denn neben dem so offensichtlichen Wunder, bei dem Wasser zu Wein wurde und Jesus einen konkreten Mangel abgeholfen hat, da gibt es noch eine Botschaft, die wir nur mit dem Herzen verstehen können. Und Jesus war auf der Hochzeit. Es war sein erstes öffentliches Wirken. Und gerade bei dem hat er sein Wirken mit einem Paukenschlag begonnen. Und zwar ist es eine Vorschau auf das anstehende Erlösungswerk Jesu. Und Jesus sagt: Genau für das bin ich in die Welt gekommen. Das ist mein Auftrag. Zu retten, was verloren ist. Die Werke des Teufels zu zerstören. So wie es heißt in 1. Johannes 3,8. Und was sind das denn für Werke des Teufels? Jeder von uns ist da schon irgendwelchen Werken begegnet. Das ist Mangel, Krankheit, zerbrochene Beziehungen. Da könnt ihr viele weitere Sachen aufzählen. Und doch, was war denn der größte Raub an der Menschheit? Adam. Und in ihm wurden wir alle unserem Stand bei Gott beraubt. Die Bibel nennt das Sündenfall. Denn an dem Tag ist Adam und in ihm wir alle sind da geistlich gestorben. Und da lesen wir in Römer 5,12. Darum ist durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen. Nochmal, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das bedeutet, selbst wenn du das fehlerloseste und heiligste Leben führen könntest, was nach meinem Verständnis keiner kann und je getan hat, bist du doch wegen Adams Entscheidung einer Trennung zu Gott unterworfen. Was können wir denn jetzt lernen von der Hochzeit zu Kana? Im Vers 1, da heißt es, und am dritten Tag war die Hochzeit. Die Party war nach 3 Tagen. Jesus ist nach 3 Tagen zur Feier gegangen, weil nach 3 Tagen hat Jesus den neuen Bund besiegelt durch seine Auferstehung. Und da war so eine richtige Party im Himmel. Und im weiteren Verlauf, in Vers 3, da stellen sie fest, sie haben keinen Wein. Jetzt kann man natürlich spekulieren, inwiefern die Maria, die Mutter Jesu, in diese Hochzeit involviert war, ob sie da irgendeinen Dienst hatte oder nicht, wissen wir nicht. Können wir irgendwelche Annahmen drüber treffen? Jedenfalls steht fest, sie hatten keinen Wein mehr. Und es zeigt, es ist Zeit für das Reich Gottes, für das kommende Erlösungswerk. In Vers 4 geht es dann weiter, sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und es bedeutet das öffentliche Wirken Jesu, das Sterben und Auferstehen für das Blut zur Reinigung ist noch nicht da. Aber es ist in greifbarer Nähe. Jetzt stehen dort, in Vers 6 lesen wir das, 6 steinerne Wasserkrüge, die sie aufgestellt haben nach der Reinigungssitte der Juden. In der Bibel ist es so, dass die Zahl 6 eine sinnbildliche Darstellung für den Menschen ist. Die Zahl 6, weil der Adam und damit die ganze Menschheit wurde am 6. Tag geschaffen. Jetzt gab es zu der Zeit noch, auch zu Jesu Auftreten, war der das Gesetz noch da. Da gab es Vorschriften, wie Menschen zu reinigen sind, Gefäße zu reinigen, alles Mögliche, was man da zu reinigen hat. Und über die Zeit kam da auch noch die Überlieferung der Ältesten dazu, die da der Meinung waren, das müssen wir jetzt noch ein bisschen anders machen oder noch was dazu. Und so gab es dort diese 6 steinernen Wasserkrüge. Und Hebräer 9, Vers 10 sagt uns, es sind nur neben Speisen und Getränke und verschiedenen Waschungen, Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Jesus kam zu einer Zeit, als der alte Bund noch da war, der war noch aktiv. Aber mit seinem Auftreten hat der Übergang von dem alten in den neuen Bund begonnen. Und damit sind die Satzungen des Fleisches, so wie es Hebräer uns gesagt hat, in die richtigen, finalen Ordnungen überzugehen. Jesus sagt jetzt ja zu den Dienern, das ist in Vers 7, dass sie diese Wasserkrüge auffüllen sollen, und zwar bis oben hin. Und es sagt uns, dass durch Jesus kommt die ganze Fülle Gottes in unser Leben. Da fehlt nichts, das ist voll, das Maß ist voll, weil die ganze Fülle Gottes in Jesus wohnt. Im weiteren Verlauf sagt er dann zu den Knechten, so, jetzt geht hin, schöpft nun, das ist der Vers 8. Und Jesus macht da eine klare Ansage, da gibt es kein Hokuspokus. Jesus sagt einfach, hier, so machen, so läuft's. Im Vers 9, da waren jetzt, als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Die Speisemeister, das sind wie die Schriftgelehrten. Sie hatten die Schrift, sie hätten den Messias aus dem Wort erkennen können. Und doch wussten sie nicht, woher er war. Was haben sie gesagt? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und doch hat Gott durch den Propheten Jesaja gesagt, siehe, ich wirke etwas Neues. Im Vers 10, da ist es ja so, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Weil rein aus organisatorischen Gründen, kannst du ja sagen, das spielt keine Rolle mehr, die kriegen das eh nicht mehr mit. Aber es ist so, dass Jesus aufbewahrt wurde, genau für diese Zeit. Das heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und der letzte Wein, der neue Bund, der ist viel köstlicher als der alte. Und da Wasser zu Wein geworden ist, in Offenbarung 7,14 heißt es, mein Herr, du weißt es, und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich ein Paradox, ja? Wie man weiß machen kann, indem man es rot macht, aber das ist genau so, wie es funktioniert. Die Reinigung, weil das Wasser zu Wein geworden ist, findet nicht mehr durch Wasser statt, wiederholend, sondern nur noch einmal. Und zwar durch das Blut Jesu, durch das Lamm Gottes. Und am Ende heißt er offenbarte, das ist der Vers 11, er offenbarte seine Herrlichkeit. Das hat Johannes auch schon kommentiert in Johannes 1,14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit des neuen Bundes. Jesus war 3 Tage im Grab und sein Blut hat die Reinigung geschaffen. Das ist das, was das Wasser in den Krügen nie vermochte. Aber weshalb ist denn nun die Auferstehung so wichtig? Weil es gab ja schon vor Jesu Zeit und auch durch das Wirken Jesu das Auferwecken, das Auferstehen von Toten. Ja, das sind ein paar Beispiele. Elisa und der Sohn der Schunemiterin, das sind 2. Könige 4. Oder Lazarus, das war ja der Freund von Jesus, den er da aus dem Grab gerufen hat in Johannes 11. Oder auch der Sohn einer Witwe, der Jüngling zu Nein, das ist in Lukas 7. Das gab es ja alles schon. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Das Entscheidende ist, obwohl diese Menschen vom Tod auferweckt wurden, waren sie doch wieder dem Zerfall des Leibes und dem Tod unterworfen. Und das ist das, was Jesus zum Ersten gemacht hat, weil er nicht mehr dem unterworfen war. Und Paulus stellt auch heraus, warum es so wichtig ist, diese Auferstehung. In 1. Korinther 15, 12 bis 18. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltlos, aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Und was Paulus damit sagt, ist, ohne Auferstehung wären wir die ärmsten Schweine von allen. Denn alles wäre nichtig. Mit dem Tod wäre alles vorbei. Wäre alles durch. Das heißt, heute hätten wir uns nett unterhalten, hätten zusammen gegessen. Das wär's. Aber doch Jesus ist auferstanden. Und zwar zur Erlösung der ganzen Welt. Für alle, die wollen. Und ohne Auferstehung gäbe es keinen neuen Bund. Es ist in Römer 4, 25, der unserer Übertretungen wegen dahin gegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Ohne Auferstehung gäbe es keine Rechtfertigung. Deshalb feiern wir die Auferstehung. Denn wie wollten wir sonst, wie es im Römerbrief in Kapitel 10, Verse 8 bis 10 heißt, das bekennen? Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und mit deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das ist der entscheidende Faktor. Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Ohne Auferstehung gäbe es nicht dieses Bekenntnis. Am Ende von der Hochzeit zu Kana heißt es in Johannes 2, Vers 11, seine Jünger glaubten an ihn, glaubten an Jesus. Und das ist die zentrale Frage, die Jesus uns alle heute stellt. Glaubst du an mich? Denn eins muss uns klar sein. Jesus kommt wieder. Und am Ende wird sich die Welt nur teilen in zwei Gruppen von Menschen. Errettet, nicht errettet. Alles andere wird nicht mehr von Bedeutung sein. Und zu welcher Gruppe willst du gehören? Und Gott hat es sehr, sehr klar festgelegt. In Johannes 14, 6 sagt er, Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzigste Weg. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann kannst du das heute festmachen. Oder wenn du noch nicht in der Kraft des Heiligen Geistes wandelst, oder wenn du Heilung brauchst oder ein anderes Anliegen hast, hier sind Menschen, die mit dir und für dich beten. Amen.